Moin Moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute starten wir mit der dritten Staffel unseres Reisepodcasts und stellen euch eine ganz besonders spannende Region in Kolumbien vor, und zwar die Region Huila. Huila ist so faszinierend, weil man doch das völlig ursprüngliche Kolumbien erleben kann. Natur pur und viel Genuss, wie ihr gleich hören werdet. Anna, Gründerin von Guatavita de Colombia, wird uns heute ihre Heimat vorstellen und über ursprüngliche Landschaften, Kulturstädte und lokale Spezialitäten berichten. Über Panela, Kaffee und über Trinkschokolade mit Käse. Klingt eklig, nicht wahr? Schmeckt aber übrigens echt geil. Apropos echt geil, macht mit bei unserem heutigen Gewinnspiel und gewinnt ein krass leckeres Guatavita de Colombia Geschenkpaket. Hola Anna, top, dass du heute bei uns sein kannst und über die traumhafte Region Huila in Kolumbien berichten kannst.
Hola Simone, freut mich sehr dabei zu sein, vielen Dank.
Anna, Kolumbien ist ja ein sehr großes, faszinierendes und auch sehr vielseitiges Land. Und unser Podcast geht ja immer so circa 30 Minuten. Das heißt, wir haben heute abgesprochen, wir beide, dass wir uns ein bisschen konzentrieren auf die Region Huila. Wir werden vielleicht nachher nochmal sagen, warum gerade diese Region. Aber magst du uns als Intro so ein ganz klein bisschen sagen, warum dein Herz so für Kolumbien schlägt?
Also, meine Eltern kommen beide aus Kolumbien. Mein Vater ist Deutsch-Kolumbianer und meine Mutter hundertprozentige Kolumbianerin. Und sie ist geboren mitten in den Anden in Huila. Und deswegen schlägt auch mein Herz für Huila, weil ich darüber sehr viel weiß und die ganze Kultur seit meiner Kindheit mitbekommen habe.
Das hört sich gut an. Dann würden wir ganz gerne ganz viel Wissen aus dir raussaugen, um diese schöne Region auch ein bisschen kennenzulernen. Was erwartet uns in Huila? Wie stellen wir uns das vor? Ich habe gelesen, es ist natürlich, weil ich muss sagen, ich kenne Kolumbien, aber die Region Huila natürlich nicht. So von dem, was man so an Informationen bekommt in der Presse, ist nicht so viel da. Das heißt, man weiß, es ist eine Andenregion, und wohl auch ein bisschen das ursprüngliche Kolumbien. Wie siehst du das?
Das stimmt, das ist ganz genauso. Also wenn man an Lateinamerika denkt und an vielleicht die Gauchos aus Argentinien oder an die Weiten von den Anden, die satten Grüntöne, die Augen zumacht, dann landet man mitten in Huila. Das ist wild, das ist aufregend und es ist einfach wunderschön. Man hat so eine Spannung zwischen fruchtbaren Ebenen und der Trockenheit der Tatacoa-Wüste. Man hat viel, viel Kultur, es ist geheimnisvoll und es ist sehr, sehr magisch. In Kolumbien ist ja auch diese Literaturpart, der magische Realismus, sehr bekannt durch Gabriel García Márquez. Das ist ja der Literaturpreisträger Kolumbiens. Und diese Magie, die Kolumbien umgibt, wird in Huila sehr, sehr deutlich. Und die viele Touristen, die dort waren, die spüren das auch, diese besondere Aura, die dort alles umgibt.
Ganz pragmatische Frage gleich zu Anfang. Wie komme ich dahin?
Also wenn man nach Huila kommen möchte, muss man nach Bogotá fliegen. Und aus Deutschland sind ja Flüge aus Frankfurt und München, die nach Bogotá kommen. Und von Bogotá, das ist natürlich das Zentrum, die Hauptstadt Kolumbiens, von dort kriegt man ja Flüge überall hin. Und die Station, die wichtig ist, ist hier Neiva, die Hauptstadt von Huila. Und innerhalb Huilas kann man sich sehr gut mit dem Auto bewegen und kann sich auch zum Beispiel einen Chauffeur innerhalb einer Tour mieten, um das ganze Land oder die ganze Region einfach zu bereisen.
Bogotá ist an sich schon mal eine ganz, ganz, ganz faszinierende Stadt, was ich miterlebt habe. Der ältere Teil der Stadt, der neue Teil der Stadt, der sehr animiert ist und wirklich auch unheimlich viele schöne Highlights hat, wie Märkte, alte Bauwerke, das Goldmuseum und so weiter. Also auf jeden Fall auf dem Weg nach Huila, mein kleiner Tipp, Bogotá auch mit 2-3 Tagen einplanen, weil man würde sonst sicherlich an etwas vorbeigehen, was man bereuen würde, richtig?
Ja, also Bogotá ist sehr beeindruckend, weil Bogotá einfach eine sehr, sehr moderne und urbane Stadt ist. Also in Bogotá kann man wirklich die feinsten und tollsten Restaurants finden, Bars, Rooftop-Bars und gleichzeitig mit diesen kulturellen Zügen von der Altstadt zum Beispiel, auch die ganze Museenlandschaft, die sich dort befindet, also viel Kunst und Kultur, aber gleichzeitig schon was Cooles. Also ich finde, Bogotá hat so eine Coolness und wenn man aber jetzt wieder zu Wheeler zurückkommt, sieht man, da ist es natürlich ursprünglicher, viele Menschen, die dort sind, arbeiten im Agrarbereich, sind Bauern, da werden halt Länder bestellt und da geht es eben mehr um Natur und irgendwie zurück zum Ursprung.
Absolut, also der Kontrast macht ja auch oft das Schöne an so einer Reise, wenn man halt eben verschiedene Aspekte so kombinieren kann. Ne? Wie lange, wenn ich jetzt einen Flug nach Neiva nehme, wie lange muss ich fliegen ungefähr? Von Bogota aus?
Eine halbe Stunde fliegt man.
Das ist wirklich kurz. Und die Verbindungen sind sehr oft und regelmäßig und einfach? Oder gibt es da...
Also tatsächlich muss man täglich. Als ich jetzt zuletzt da war, war es einmal täglich. Aber ich war zuletzt auch im Februar. Das ist ja in Corona-Zeiten jetzt gewesen.
Ein bisschen schwieriger alles, ne?
Genau, also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sonst wirklich zweimal täglich ist. Aber im Februar war es täglich. Hat aber auch gereicht.
Ja, hervorragend. Hervorragend, das heißt, es ist super einzubinden in quasi jede Rundreise und auch gut, wenn man direkt nach in die Region Huila fliegen will. Gar kein Problem von Bogota aus, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wenn ich jetzt in Huila bin und diese Landschaft erleben will, wie mache ich das am besten? Eine Rundreise, nehme ich mir ein Auto, nehme ich eine geführte Tour? Was wäre dein Tipp für unsere Zuhörer?
Ich denke, dass wenn man schon mal in Lateinamerika war oder auch ein bisschen Spanisch kann, kann man sich sehr einfach ein Auto mieten und losfahren. Und die Kolumbianer sind ja bekannt dafür, dass sie total offen sind, freundlich, auch einen behandeln wie einen guten Freund und immer hilfsbereit sind. Das habe ich sehr, sehr oft auch gehört von Freunden, die dort waren und Touristen, die dort waren. Dass Kolumbien einfach besonders ist aufgrund der Menschen. Das ist das Schönste und Wichtigste in Kolumbien. Und deswegen kann man
bezeugen.
Einfach los.
Ja, wollte ich nur noch mal bezeugen. Das entspricht absolut meinen eigenen Erfahrungen. Die Menschen sind unglaublich herzlich, unglaublich interessiert, irgendwas mit einem zu teilen, an Informationen, an Kultur, deren Leben einfach zu teilen. Das ist wirklich, wirklich in Kolumbien absolut beeindruckend und egal, ob in der Großstadt oder auf dem Land. Ne?
Ja, also man wird auch schnell einfach mal eingeladen zur eigenen Familie, wenn der Onkel Geburtstag hat und dabei kennt man die Person noch gar nicht so lange, aber die sind total stolz auf ihre Familien und ja, da wird man halt eingeladen zum Tanzen und zum Feiern und es ist sehr schön. Weiterhin, also wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so oft schon in Lateinamerika war, würde ich dann doch empfehlen, eine Tour zu buchen. Es gibt super Touren, auch deutschsprachig geführte Touren. Die kann man sich komplett zusammenstellen, ob man jetzt irgendwie 3 Tage oder 7 Tage sich für die Region nehmen will. Das kann man auf jeden Fall machen. Und wir haben da auch viele tolle Kontakte. Und das Schöne ist, dass immer mehr deutsche Touristen auch in diese Region kommen. Also das ist wirklich ganz toll.
Ist das typisch für die Deutschen jetzt, weil du das so betonst, dass viele deutsche Touristen dahin gehen? Suchen die deutschen Touristen eher diesen Kontakt zur Landbevölkerung und zu dieser Natur?
Ja, ich finde schon, weil gerade deutsche Touristen haben ein sehr, sehr tolles Gespür für Kultur und auch für Natur. Also gerade diese beiden Elemente, die werden in Huila einfach, das ist wie ein wahr gewordener Traum, weil man neben diesem Naturschauspiel von den saftigen Andengrünen, von diesen Wasserfällen, von der Tatacoa-Wüste, die so wunderschöne Farben einfach zeigt. Also viele Leute, die da zum ersten Mal waren, sagen, solche Farben, das haben die noch nie gesehen, diese Felsformationen. Und gleichzeitig hat man in dieser Region viele besondere kulturelle Stätten und auch die wichtigste kulturelle Stadt, die nennt sich San Agustin. Das ist eine Ausgrabungsstätte Und das ist eigentlich die wichtigste in Kolumbien, UNESCO-Weltkulturerbe. Und schon damals haben sich die Deutschen nach Huila verirrt, denn einer der wichtigsten Archäologen, der diese Städte ausgegraben hat, war auch ein Deutscher. Also der Konrad Theodor Preuß heißt er, das war 1914, war der dort und hat zum ersten Mal wissenschaftliche Ausgrabungen gemacht. Und wir reden hier von sehr großen und wunderschönen Steinformationen, die zeigen Mischwesen, Wesen aus dem Diesseits, Jenseits, zwischen Jaguar, Adler, Kondor und Mensch. Diese ganzen Themen, die das umgibt, dieses Magische, was ich ja vorhin schon sagte, das ist vor allem Themen der Geburt, der Wiederauferstehung. Und das Besondere an dieser Stätte ist, es ist nicht wie bei den Mayas oder den Inkas. Man weiß bis heute nicht, wer das gemacht hat. Diese Kultur, die dort war, die hat bis heute keinen Namen oder keine Bezeichnung, Beschreibung. Und das finde ich so spannend, dass man weiß, ja, da sind einfach diese Steinformationen, aber woher kommen die, wer hat die gemacht, was wurde da eigentlich gefeiert, das kann man bis heute nicht so genau sagen. Und das ist schon ziemlich aufregend.
Da gebe ich dir recht, das ist wirklich außergewöhnlich, weil wir ja eigentlich versuchen, immer alles irgendwie zu begründen, zu erforschen. Und wenn die Zeitzeugen dann doch da stehen und man das selbst als UNESCO-Weltkulturerbe eingestuft hat und dann trotzdem keine Erklärung dafür hat, das ist wirklich etwas Spannendes. Das hat irgendwas Mystisches. Gebe ich dir total recht. Das hört sich super an. Jetzt stellt man sich das Ganze ja nun, wie du das sagtest, in einer wunderschönen grünen Landschaft vor. Du sprachst auch von Kulturen, also von Anbau, von Agrarwirtschaft. Was wird da angebaut? Kaffee, gehe ich mal von aus, auf jeden Fall. Aber was noch?
Interessanterweise ist ja der kolumbianische Kaffee weltberühmt, aber die meisten denken, dass das einfach nur in diesem Kaffeedreieck stattfindet, das sich ja um Medellin befindet. Aber Huila hat exzellenten Kaffee, also man nennt die ja Specialty Coffees, diese besonderen Bohnen. Und der Kaffee dort hat eine Güteklasse, die so aufregend ist, dass wir oder dass ich entschieden habe, auch ein Unternehmen zu gründen, um diese Lebensmittel aus Huila und Kolumbien zu importieren. Mein Unternehmen heißt Guatavita de Colombia und wir haben da eben entschieden, diese beste Bohne zu finden. Und ich bin da durch Huila gereist und habe von Farm zu Farm probiert und Anbauweisen kennengelernt. Und es ist tatsächlich so, dass der Kaffee in Huila besonders mild ist, so eine feine Säure hat und es wurde dort als diese Kaffeereform war, wo einfach auch von der Regierung gesagt wurde, es muss mehr Kaffee angebaut werden für Kolumbien, haben eben viele Farmen in Huila nicht irgendeine Bohne genommen, sondern sich auf diese Specialty Coffees spezialisiert. Und das ist natürlich besonders toll für uns und auch für unsere Kunden. Weitere sehr wichtige Produkte in Huila sind Zuckerrohr. Und aus Zuckerrohr wird eigentlich das zweitwichtigste Agrarprodukt gewonnen in Kolumbien, nämlich Panela. Panela ist Vollrohrzucker in einer sehr, sehr hohen Qualität, sehr lecker. Und der Kakao kommt wieder. Also Kakao war jahrelang etwas, wo die Bäume vertrocknet sind. Die Farmer haben sich nicht mehr gekümmert, weil es wirklich ein sehr komplizierter Anbau ist. Und diese Edelkakaosorten werden jetzt alle wieder hochgezogen und wir haben Farmen kennengelernt, die Bio-Kakao machen in größter Leidenschaft und Liebe. Und auch diese traditionellen Produkte, Kakao, Panela, Vollrohrzucker, sind jetzt auch in unserem Sortiment. Und man kann alle Farmen besuchen, man kann zuschauen, wie aus Zuckerrohr Zucker entsteht. Die machen alle ihre Türen und Tore auf, um dem Touristen zu zeigen, wie großartig diese traditionelle und manuelle Produktion ist.
Also das habe ich selber mal in Kolumbien, zwar im Kaffeedreieck, dann erleben dürfen. Es ist wirklich ein absolutes Highlight, die Plantagen zu besichtigen mit den Bohnen und dann anschließend zu sehen, wie die Bohnen getrocknet wird, wie diese kleinen, also wie der Kaffee dann nachher hergestellt wird. Wie mühselig, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir das niemals so mühselig vorgestellt. Und welche Handlungen Handwerkskunst auch dahinter steckt, ne, bei der Zusammenstellung. Nochmal, um auf den Kaffee selber zurückzukommen, das ist die Arabica-Bohne, richtig?
Genau, also in Kolumbien wird eigentlich nur Arabica-Bohne angebaut und in meisten Orten Excelsior-Qualität, also das ist nochmal so ein bisschen so ein i-Tüpfelchen. Und ich würde sagen, dass Café de Colombia nicht umsonst eine Marke geworden ist, weil das einfach von der Qualität so heraussticht und die Kolumbianer sind unheimlich stolz darauf. Also das ist einfach das Produkt, was international am meisten Aufsehen erregt, Kaffee aus Kolumbien.
Das stimmt, das hast du völlig recht. Also Kaffee haben wir gelernt, Zuckerrohr, Kakao. Was kann man sonst noch sehen, wenn man übers Land fährt?
In Huila sieht man, was auch beeindruckend ist, diese ganzen Farben. Also man sieht so viele Blumen, Bäume, Vögel. Und es ist ja nicht umsonst, dass Kolumbien in dem Bereich Biodiversität die größte Vielfalt hat, sage ich jetzt mal, weltweit nach Brasilien. Und sind natürlich Eindrücke, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht da war. Also es ist wirklich so ein tropischer Wald und das ist auch sehr entspannend, einfach dort zu fahren und nicht auf Autobahn zu sein, wie das bei uns ist, sondern wenn man dort von Dorf zu Dorf fährt, dann sieht man eben diese Landschaften und die haben eine unheimlich beruhigende Aura und ich finde es einfach wunderschön.
Man fühlt sich ein bisschen zeitversetzt. Würdest du das so auch sagen? Ich hatte oft das Gefühl, dass irgendwie die Zeit stehen geblieben ist und unglaublich viel Ruhe. Also dieses Beruhigende, das hatte ich auch, dieses Gefühl, dass einfach, einfach so die Zeit stehen geblieben ist, partiell auch auf den ländlichen Gegenden in Kolumbien.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat auch natürlich diese koloniale Bauweise von den Kirchen und das hat auch was sehr Romantisches, das muss man einfach so sagen, das ist ja so ein bisschen verschnörkelt und in Verbindung dann mit diesen Landschaften, also man fühlt sich schon so ein bisschen wie in so einem Roman, wo man einfach entführt wird in eine andere Welt und diese Welt ist einfach sehr anders und der unseren, also es ist einfach eine wunderschöne Reise, weil man wirklich entführt wird in einem wunderbaren Traum, sage ich mal. Also und viele Touristen, die in Kolumbien waren, sagen, Kolumbien ist einfach eines der schönsten Länder, was sie jemals gesehen haben. Und das sind auch Leute, die Lateinamerika kennen und auch in anderen Ländern schon waren. Aber Kolumbien bleibt ihnen immer im Gedächtnis.
Kann ich auch nachvollziehen. Was mich auch super beeindruckt hatte, ist die Vielfalt der Früchte. Also es gab auf den Märkten und in unseren gepressten Säften teilweise 1000 Früchte, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte und sagenhaft lecker geschmeckt haben. Ist das auch so, dass die teilweise dann aus der Region Huila kommen oder ist es eher nicht so für diese Früchte-Agrarwirtschaft?
Es gibt dort auch Früchte. Also Früchte gibt es in Kolumbien fast überall, weil das ist wirklich etwas auch sehr Besonderes, diese Vielfalt an Früchten. Wir haben die teilweise hier nicht, weil man die kaum exportieren kann. Die sind so empfindlich, dass wenn die bei uns ankommen, dann werden die schon kaputt. Und in Huila habe ich selber jetzt zum Beispiel sehr viele Felder von Physalis gesehen. Wir nennen die Physalis in Kolumbien Uchua. Und aber auch alle anderen Früchte. Also in Huila gibt es auch sehr viel Frucht, ja.
Was sollten, wenn ich in Huila bin, auf meiner Bucketliste an Aktivitäten stehen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Wanderschuhe einpacken und wunderbare Wanderungen machen. Ich empfehle immer den Besuch von der archäologischen Stätte San Agustín, das Weltkulturerbe ist. Es gibt auch noch eine Stätte, die heißt Tierra Adentro, da gibt es traumhafte Höhlenmalereien, die auch sehr mystisch sind. Man weiß auch da nicht so genau, wo die herkommen. Da kann man sich auch viel Zeit für nehmen, ja, auch für den archäologischen Park. Also da schlendert man lang und lässt sich inspirieren. Eine weitere Besonderheit ist, in San Agustín entspringt der größte Fluss Kolumbiens, der Rio Magdalena. Und einige nennen ihn auch Rio Grande de Magdalena, weil er, wie gesagt, der größte Fluss ist und so viel Wasser trägt. Und der Ursprung, dort kann man auch sehr schön hinwandern. Es ist ein bisschen anstrengende Wanderung, also man sollte etwas geübt sein. Und da gibt es eine Hochebene, die nennt sich Páramo de las Papas. Und da hat man auch einen wunderschönen Ausblick ins Tal und sieht, wo dieser Fluss entspringt. Und da sind die Huilense, also die Bewohner von Huila, auch sehr stolz drauf, dass der wichtigste Fluss dort entspringt. Und der mündet dann irgendwann in die Karibik. Also der fließt dann, ich glaube, 1500 Meter Richtung Karibik. Macht also selber eine wunderschöne Reise durch Kolumbien eigentlich. Und ja, was ich auch empfehlen würde, ist natürlich die Dörfer. Es gibt viele schöne Dörfer, mystische Dörfer. Ein Dorf, was mich sehr beeindruckt hat, war La Jagua. In La Jagua wurde gesagt zumindest, dass es dort mal Hexen gab und viel Schamanismus. Und da kamen auch immer die Zigeuner hin, um zum Beispiel ihre Sagen zu erzählen. Und es ist so ein Dorf, wo wirklich viele Mythen erzählt werden. Und bis heute sieht man da sehr viel Kunsthandwerk. Es gibt einen sehr berühmten Künstler, der dort auch Skulpturen herstellt, Malereien gibt es. Also es gibt auch viele so ein bisschen Aussteiger wie Hippies, die sich in diesem Dorf befinden und Kunst machen. Das fand ich auch sehr spannend, mal dort zu sein und das zu erleben.
Ja, Stichwort Kunsthandwerk, denke ich gleich an die Hüte, die famosen kolumbianischen Hüte. Was sind sonst die Highlights im Kunsthandwerk?
Im Kunsthandwerk sind es auf jeden Fall auch Taschen. Also es gibt geflochtene Taschen, die mittlerweile auch total in sind. Also ich habe das schon wirklich in Paris oder in großen europäischen Städten gesehen, dass auf einmal ganz viele Leute mit diesen geflochtenen Taschen rumlaufen. Das finde ich immer total schön, weil das erinnert mich natürlich an meine Zeit der Heimat Kolumbien. Ja, alles geflochtene Armbändchen. Also viele, die in Kolumbien waren, kommen zurück und haben ganz süße Armbändchen.
Also das ist, hatte ich auch ein ganz, ganz buntes.
Ja, ganz, oder ganz viele tragen es auch gerne in den kolumbianischen Nationalfarben. Ja, also ja, gelb, schön, blau, ja, rot. Ja, das ist natürlich auch schön.
Mit den Taschen, Anna, das ist vielleicht ein neues Geschäftsmodell. Vielleicht erweiterst du.
Habe ich tatsächlich schon
dein
überlegt.
Angebot,
ja.
Genau, um ein paar modische Accessoires. Wenn das im Moment so trendy ist, wäre das echt eine Überlegung wert.
Interessanterweise ist es so ein Kunsthandwerk, was auch viele indigene Völker machen. Und ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach, die original kolumbianischen Taschen zu bekommen, weil, wie gesagt, das machen halt viele indigene Völker und es ist jetzt nicht so, also die sehen das, glaube ich, nicht immer nur als Geschäftsmodell, sondern auch als Teil ihrer Kultur.
Genau, es ist kein Exportartikel, sondern Teil ihrer Kultur. Ja, gerade das macht es ganz besonders wertvoll dann eigentlich.
Ne? Ja.
Wir sprechen aber auch einen kleinen Punkt an, der Tourismus hat ja auch die Aufgabe, also Völker zu verbinden, Kulturen zu verbinden und natürlich auch den Menschen vor Ort eine Existenz zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist.
Ja, also Kolumbien hat ja, der größte Wirtschaftszweig eigentlich ist ja der Tourismus. Also die Agrarwirtschaft ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist eben bei Entwicklungsländern oder Ländern der dritten Welt so, dass der Tourismus eben eine sehr große Rolle spielt. Und es wird auch viel für den Tourismus getan in Kolumbien. Man merkt einfach, dass Kolumbien vorbereitet sein möchte für ein, sage ich mal, für neue Touristen, für neue Entdecker. Und das ist sehr schön zu sehen, wie sie halt auch Hotels renovieren oder wie sie auch langsam Touren anbieten, in verschiedenen Sprachen versuchen, das zu machen. Man hat schon das Gefühl, dass sie besser organisiert sind und auch der Ökotourismus spielt eine immer größer werdende Rolle. Da ist ja Costa Rica ein großes, tolles Beispiel für. Und das sehen wir aber auch in Kolumbien, dass man dann so Hostels hat, die sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt sind. Oder auch die Kolumbianer selbst haben jetzt auch langsam dieses Gefühl entwickelt für Nachhaltigkeit. Vielleicht ist es natürlich noch nicht so stark wie bei uns und auch nicht so stark umgesetzt wie bei uns. Aber die Anfänge sind stark zu spüren von einer Bewegung, die ja international ist und ist auch total schön zu sehen.
Genau, die Gäste bringen quasi diese Wünsche mit und dann entwickelt sich die Region halt eben entsprechend. Das wäre auch eigentlich meine nächste Frage an dich gewesen. Wie stellt man sich jetzt die Unterkünfte vor, wenn ich da unterwegs bin in der Region Huila? Was habe ich für Möglichkeiten? Habe ich da eher einfache Gästehäuser oder habe ich da auch so Boutique-Hotels oder ähnliche Hotels, die also auch oberen Ansprüchen gerecht werden?
Tatsächlich alles. Also natürlich findet man mehr einfache Gasthäuser, aber dieser Trend der Boutique-Hotels ist auch nicht an Kolumbien und an Huila auch nicht vorbeigegangen. Und in Luxushotels, muss ich sagen, da war ich so beeindruckt, da war ich eingeladen auf ein Geschäftsessen eigentlich, weil ich dachte, das wäre ein Restaurant. Und das war aber ein unfassbar schönes Hotel in San Agustin auch, in dieser archäologischen Stätte. Dieses Hotel heißt Monasterio und wird auch tatsächlich geführt von einem deutsch-kolumbianischen Paar. Und das hat mich so beeindruckt, dass sie mit so viel Liebe und Hingabe diesen Ort geschaffen haben, der auch sehr an diese Kolonialarchitektur erinnert. Das Menü, was serviert wurde, war so perfekt mit regionalen Lebensmitteln. Aber dadurch, dass dieses Paar die Welt bereist hatte, hat man diese Einflüsse auch in dem Essen gespürt. Das war so eine Kombination zwischen hoher Küche, aber mit kolumbianischen traditionellen Lebensmitteln. Und das war wirklich ein Hotel und ein Ort der Extraklasse. Also da muss ich sagen, Hut ab, das war wirklich sehr, sehr toll. Aber auch die einfachen Unterkünfte sind alle ordentlich und wirklich sehr schön. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dort zu reisen.
Also man kann sagen, quasi für alle Ansprüche gibt es ein passendes Angebot, auch für die Unterkünfte und für den Aufenthalt quasi, ne?
Ja.
Wunderbar. Hand auf Herz, wann sollte man am besten nicht hinreisen? Also jahreszeitlich meine ich jetzt. Gibt es eine Zeit, wo man sich vorstellt, dass es mehr Regen oder es zu kalt ist? Oder hast du da in Hinsicht der besten Reisezeiten ein paar Tipps für uns?
Interessanterweise ist in Huila nicht so, dass man keine Zeit hat, wo man gar nicht hin kann, weil die Regionen um die Anden sind ja in der Temperatur sehr konstant. Also die haben ja keine Jahreszeiten. Es ist dort sehr heiß. Also es gibt Täler, weil es ja so bergig ist, gibt es natürlich in den Hochebenen, es ist frisch und angenehm, aber es gibt Täler, die sind wirklich heiß, 40 Grad kann es da schon mal werden. Aber eine Jahreszeit, wo man jetzt nicht hinfahren kann, weil es eine große Regenzeit ist, so schlimm ist es da nicht.
Also quasi ein Ganzjahresziel, permanent Absolut. Möglich. Wunderbar. Gibt es Feste oder Events oder irgendwelche Highlights? Man entdeckt ja oft ein Land durch seine Tradition und durch seine Feste. Das finde ich immer wunderschön. Man kommt dann noch einfacher mit der Bevölkerung in Kontakt und erlebt wirklich die ganzen Gefühle der Kultur oft bei Festen. Gibt es da vielleicht eine Empfehlung von dir?
Ja, tatsächlich ist es jetzt im Juni. Ein ganz großartiges Fest, das nennt sich Fiestas de San Juan y San Pedro. Hat natürlich auch religiöse Hintergründe und auch von den Spaniern natürlich mit beeinflusst, allein die Namen San Juan, San Pedro. Aber die Huilense, die Einwohner von Huila, sehen dieses Fest mit ganz viel Stolz, weil das ganze Land kommt. Und da geht es hauptsächlich um Tanz und Musik. Ich fand das ganz spannend, dass es auch, UNESCO-Auszeichnungen gibt für Musik und für Musikrichtungen. Und da sind einige in Kolumbien ausgezeichnet worden und auch Tänze. In der Region Huila ist ein Tanz sehr bekannt, der heißt San Juanero. Und dort tragen die Frauen wunderschöne Kleider. Das sind so ganz ausfallende Röcke mit Unterröcken. Und die werden dann beim Tanz ganz hoch geschwungen, sowohl mit Beinen als auch mit Armen. Und ich hatte mal so einen Rock an, der ist ganz schön schwer. Also das wirklich in diesem kunstvollen Art und Weise zu schwingen und da einfach Bewegung nicht nur in sich, sondern auch in dieses Gewand zu bringen, ist wirklich anstrengend. Und was da auch wichtig ist, ist natürlich die Wahl der Schönheitskönigin. Das ist ja ganz klar. In Kolumbien spielt die Schönheit der Frau eine sehr große Rolle. Und aus Kolumbien kommen ja auch viele wunderschöne Frauen. Und da wird die Schönheitskönigin gewählt, die dann diesen Tanz auch vorführen muss, diesen San Juanero. Und da wird ihr ein Partner an die Seite gestellt und dann dürfen die das tanzen. Und es ist ein sehr, sehr eleganter und ausdrucksstarker Tanz. Der Mann trägt eine weiße Hose und eine weiße Bluse aus Leinen. Also es ist alles wirklich sehr, sehr schön und elegant gemacht. Und ein riesen, riesen Stolz der WeLancing.
Also große Momente, die man auf keinen Fall verpassen sollte, ne?
Mhm.
Ja, sag mal, zum Thema Sicherheit. Wir haben ja nun Corona im Moment ein bisschen mitzukämpfen oder viel mitzukämpfen. Thema Sicherheit allgemein in Kolumbien und Thema Sicherheit betreffend der Pandemie. Was sind da deine Empfehlungen? Was soll man tun? Was soll man besser sein lassen? Gibt es da ein paar Tipps von dir?
Also ich war im Februar jetzt diesen Jahres 2021 in Kolumbien. Und habe mir natürlich auch Sorgen gemacht wegen Corona und war mir nicht sicher, ob ich die Reise antreten soll. Aber ich habe mich da sehr gut informiert und es ist natürlich schon so, dass man immer aufpassen muss. Also zum Beispiel Menschenansammlungen meiden, ja. Immer wenn ich gesehen habe, dass da mehrere Leute oder zu viele Leute zu eng aneinander stehen, ja, das habe ich versucht zu vermeiden. Immer Maske getragen, ja. Also ganz, ganz wichtig, der größte Schutz ist einfach die Maske und auch immer Hände desinfiziert. Man konnte auch überall Hände desinfizieren. Also mehr als in Deutschland hatte ich das Gefühl und es wurde auch von mehr Menschen gemacht. Also man hat wirklich vor Supermärkten oder auch vor kleinen Läden in Dörfern so Desinfektionsspender gehabt. Und die Leute haben die auch benutzt. Also das habe ich gesehen und das fand ich ganz toll. Und ich habe auch gesehen, dass überall die Leute Masken getragen haben, auch in den kleinsten, abgelegensten Dörfern. Also das fand ich schon wirklich toll. Da muss ich sagen, als ich das gesehen habe und gemerkt habe, dass es ernst genommen wird, habe ich mich in dem Bereich auch sicher gefühlt. Aber da muss man, wie gesagt, auch selber immer ein bisschen gucken, dass man die Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und genauso geht es mit der allgemeinen Sicherheit. Man muss sich natürlich im Vorhinein darüber informieren, wo kann man hin und wo kann man nicht hin. Das kann man natürlich gut über die Seite des Auswärtigen Amtes machen, aber es lohnt sich auch immer im Gespräch zu sein mit den Einwohnern, mit den Hotels. Wenn man in Hotels ist, kann man auch fragen, was sind denn zum Beispiel jetzt Stadtviertel, die jetzt nicht so besonders sind. Das sollte man immer erfragen und das ist nicht nur in Kolumbien so, sondern auch überall, wo man hinfährt. Und
auf der ganzen Welt, genau.
Plätzen, ja, wenn man auf einem großen Platz ist, ich erinnere an Plaza Bolívar in Bogotá zum Beispiel, da ja, Wertsachen bei sich halten. Und das gilt genauso für Plätze in Rom wie auch in Kolumbien. Also man sollte nicht...
Und in Berlin
also
und in Hamburg und in München und überall.
Gegenstände offen zeigen, teure Gegenstände so offen tragen an so großen Plätzen. Seine teure Kamera irgendwo. Ne? Also ich glaube... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist einfach ein bisschen aufpassen und es gibt auch sehr einfache Regeln, wenn man sich ein Taxi nimmt. Ich zum Beispiel war schon sehr oft in Kolumbien und trotzdem bestelle ich mir das Taxi im Hotel und nicht einfach auf der Straße. Und es sind so einfache Tipps, die man beachten muss. Mir wurde noch nie was geklaut. Ich hatte mega Glück. Ich kenne vielen Leuten, denen wurde das Handy schon weggenommen. Aber ich kenne auch viele Leute, denen wurde es in Deutschland auch schon weggenommen, so gesehen.
Absolut. Ja. Ich würde sagen, das ist das gleiche Sicherheitsstandard wie überall auf der Welt. Man muss ein bisschen achtsam sein und dann ist das auch gut.
Ja.
Und passieren kann überall was.
Also ja, aber dieses Achtsamsein
ist nichts Besonderes.
Ich finde, das Achtsamsein ist ein ganz wichtiges Thema, weil man muss einfach auch mit den offenen Augen durch die Gegend laufen. Und dann ist es schon okay.
Absolut. Sag mal, was war dein größter Wow-Moment in Kolumbien? Das muss jetzt nicht beruflich, kann beruflich sein, kann privat, kann, muss gar nicht unbedingt touristisch sein. Was war das Wow für dich in Kolumbien?
Also, für mich ist der größte Wow-Moment, und das ist jedes Mal so, wenn ich dort bin, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, auf irgendeiner Aussichtsplattform zu sein oder auf der Landstraße, ich nenne es mal Landstraße, weil Autobahn kann man es ja nicht wirklich nennen, diese Schlangenstraßen um die Anden kodieren, ist dieser Ausblick auf diese enormen, wunderschönen Andengebirge, das ist das kann man gar nicht in Worte fassen. Und diese Weite und der Himmel und diese wunderschönen Grüntöne, es ist einfach, das ist für mich ein Wow-Moment. Und jedes Mal, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich mache die Augen auf und es ist jedes Mal, beeindruckt mich das.
Ja, Natur kann absolut faszinierend sein und das hört man dir auch wirklich bei dir gut raus, dass das unglaublich atemberaubend sein muss. Wenn ich dich jetzt nach deinem schrägsten Moment in Kolumbien fragen würde, was fällt dir dazu ein, wo du gedacht hast, nee, das gibt's jetzt gar nicht?
Also das ist ganz lustig, weil natürlich in Kolumbien, wie in vielen Entwicklungsländern oder Schwellenländern, ist das ja so, Naturreligion spielt ja eine große Rolle, also Schamanismus. Und die Einstellung vieler oder auch meiner eigenen Familie oft dazu ist finde ich irgendwie sehr lustig, aber auch ein bisschen befremdlich, weil ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und dann, wenn dann Geschichten erzählt werden, dass da kam ein Schamane ins Haus und hat dann hinter irgendeinem Stein ein Büschel Haare gefunden und als die dann weg waren, dann wurde die Oma gesund. Also sowas finde ich natürlich irgendwie ein bisschen schräg, aber der Glaube daran ist sehr groß und ich möchte nicht bestreiten, dass es keine Magie gibt, es gibt sicherlich irgendwie, aber ja, also die meisten Geschichten, die ich dort höre, sind trotzdem sehr schräg.
Für dich immer nach wie vor noch nicht richtig nachvollziehbar, aber das gibt es in viele Kulturen und es hat schon seine Berechtigung. Viele Menschen hilft allein schon der Glaube an irgendwas. Und das ist dann für andere, die drauf gucken, von weitem drauf gucken, dann natürlich auch relativ schräg. Aber ja, wenn es hilft, hilft's, ne?
Ja, ist ja auch ganz lustig.
Ja, apropos lustig. Was ist der lustigste Moment, den du in Kolumbien erlebt hast?
Der lustigste Moment... Das weiß ich nicht, ist so schwierig, weil das ist immer so lustig da. Das ist ja, die Leute sind ja so unfassbar entspannt und man lacht auch einfach so viel mehr. Man nimmt aufgrund der, glaube ich, auch vielen, vielen Schwierigkeiten, die es dort gibt, sagen wir mal, aufgrund von politischen Situationen oder Infrastruktur ist manchmal schwierig. Also das Leben in Kolumbien kann für viele Leute schwierig sein und deswegen lachen die ja so viel über so viele Situationen. Ich finde es sehr typisch für Kolumbianer, dass man sich auch gerade, wenn man sich sehr gern hat, was sich liebt, neckt sich. Man wird da viel geneckt, man lacht sehr viel über Sachen. Also ja, der lustigste
diese
Moment,
ich kann nur diese sagen,
aber ich lache immer viel.
Sehr schön, wunderbar. Ja, das war wirklich ein sehr nettes Interview. Du hast uns viele super Tipps gegeben. Nochmal ganz kurz zum Ende 3 Fragen zu deiner Person. Wenn du jetzt auf Reisen gehst, Anna, was nimmst du dann, wenn du nur 3 Dinge mitnimmst nach Kolumbien? Was nimmst du da mit?
Also in Kolumbien braucht man auf jeden Fall und gerade in Huila einen Hut. Also ohne Hut geht nicht. Und abends kann es auch schon mal kühler werden, gerade wenn man sehr hoch ist, also über 1800, 2000 Metern. Da finde ich es sehr, sehr schön, wenn man auch einen Poncho hat. Das kann man sich sehr gut von vielen Farmern abgucken, denn der ist immer schön leicht und trotzdem sehr warm. Und gute Schuhe, damit man viel wandern kann.
Also das klingt fast so, als bräuchtest du die 3 Sachen gar nicht mitnehmen, denn den Hut und den Poncho schon mal, den bekommst du ja vor Ort.
Ja,
also
stimmt.
Im Grunde genommen reist du definitiv mit leichtem Gepäck.
Das stimmt. Das kann ich auch dort besorgen.
Genau. Bist du eher der Flipflop oder der Wanderschuhe-Typ?
Ich finde beides wichtig. Also ich nach vielen Tagen wandern und machen und tun, will ich auch mal ausruhen und meine Flipflops anziehen und meine Füße irgendwo in den Sand stecken. Das mache ich schon sehr gerne auch. Also ich finde beides super wichtig.
Und wenn du die Flipflop anziehen willst in Kolumbien am Strand, was ist da dein Geheimtipp?
Mein Geheimtipp ist, also in der Nähe von Cartagena gibt es ja einen Ort, der heißt Barú. Finde ich wunderschön. Weiße Sandstrände, sehr klassisch. Also Karibikküste, also vom Allerfeinsten.
Wunderbar. Du bist jetzt nun in dieser Domäne des Kaffees zu Hause. wenn du einen Kaffee trinkst, Anna, was dann?
Also ich trinke natürlich nur Guatavita de Colombia Kaffee. Unser Kaffee ist ja klar. Feinste Bohne, wir rösten relativ dunkel. Und ich mag meinen Kaffee, das sagen ja viele Kaffeekenner, macht man nicht. Aber ich süße meinen Kaffee sehr wohl und mit einem Löffelchen Panela-Vollrohrzucker. Schmeckt köstlich. Also eine Geschmacksreise nach Kolumbien.
Sehr schön. Da habe ich noch eine kleine Anekdote apropos Geschmacksreise. In Kolumbien hat man natürlich auch diese heiße Trinkschokolade mit Käse. Vielleicht magst du uns das noch mal ein bisschen erklären, weil wenn man das in Deutschland erzählt, sagt jeder, was?
Das ist tatsächlich erklärungsbedürftig. Also das ist ja so verrückt. Das kann ich keinem meiner deutschen Freunde erzählen. Als ich mit meinem Mann das erste Mal in Kolumbien war und der diese Schokolade trinken musste mit Käse, also diesen Käse muss man sich eher so ein bisschen vorstellen wie ein Mozzarella. Das ist ja eher so Mozzarella-artig. Also sehr, sehr bizarr für viele Deutsche. Ich liebe das ja. Aber ich bin auch damit aufgewachsen. Die Schokolade wird teils in Wasser, teils in Milch aufgelöst. Das sind so Schokoladenblöcke. Und wenn die heiß sind, wird halt der Käse reingemacht. Und wie gesagt, in Kolumbien, in den Andengebieten, kann es nachts auch mal kalt werden. Und in so eine heiße Schokolade ist gar nicht mal so schlecht.
Absolut, ich fand's absolut köstlich. Und wie du sagst, es ist kein Käse, es ist kein Gouda, kein Emmentaler. Es ist einfach so ein ganz leichter, ja, vielleicht wie Mozzarella oder Philadelphia oder sowas. Es gibt so eine sahnige, geschmeidiges Geschmack. Und das Stückchen, was man reintut, ist so groß wie so ein Marshmallow. Und ich fand das absolut genial. Ich konnte, glaube ich, vor lauter Trinkschokolade am Ende meines Kolumbien-Urlaubs dann nicht mehr die 2 Kilo abnehmen, weil das ist natürlich relativ kalorienreich das Zeug, aber es schmeckt einfach köstlich. Also neben Kaffee, mein Tipp noch, heiße Schokolade mit Käse probieren. Bevor wir uns verabschieden, haben wir aber noch ein kleines Highlight mitgebracht. Und zwar haben wir ein kleines Gewinnspiel vor, was dann natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen geteilt wird. Und Anna, vielleicht magst du uns noch mal kurz das vorstellen, was du uns mitgebracht hast als Gewinnspiel.
Also, wir haben uns gedacht, Kolumbien. Wir würden uns so freuen, wenn viel mehr Menschen nach Kolumbien fliegen und das erleben können. Und ich habe seit einiger Zeit eine Partnerschaft mit einem Reiseveranstalter, die heißen Neptuno. Das sind 2 super deutsche Kerle, die sind nach Kolumbien ausgewandert und haben dort ein Reisebüro eröffnet, das Ton auf Deutsch anbietet. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Und Neptuno und wir verlosen einen 10% Gutschein für eine Reise nach Kolumbien mit dem Reiseveranstalter Neptuno. Und das finde ich ist einfach, das musste der erste Preis sein, weil das ist so toll, wirklich diese Möglichkeit zu haben, dahin zu fahren und eine tolle Tour zu machen. Und unser zweiter Preis ist von uns, von Guatavita de Colombia. Wir haben wunderschöne Geschenkpakete und da packen wir immer die ganzen Geschmackserlebnisse Kolumbiens rein. Bei dem ersten Geschenkpaket, das heißt Viva Colombia, haben wir eine Auswahl an Kaffee, Schokolade, wir haben da schokolierte Kaffeebohnen drin und natürlich unseren feinen Panela Vollrohrzucker. Und in der zweiten oder dritten Box, in dem dritten Geschenkpaket, das ist der dritte Gewinn für euch, haben wir ein Geschenkpaket und es nennt sich Viva Amigos und da sind so schöne Zuckerdosen drin mit Panela Zucker, kann man seinen Amigos mitbringen. Also das sind unsere 3 Gewinne für unser tolles Gewinnspiel.
Vielen lieben Dank, Anna. Also, mitmachen und gewinnen. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören. In einer Woche geht es dann weiter mit der kleinen, aber glamourösen Insel Syros in Griechenland. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Teilt unseren Podcast und folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis bald. Tschüss. Wir freuen uns auf euch.